Es geht darum, dass man nicht jetzt selber der Aggressor ist, sondern das Land verteidigt, das man liebt.
Also ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich weiß, es gibt Soldaten, die sich dafür einsetzen, unser Land zu verteidigen.
Ich bin gegen Waffen und gleichzeitig will ich in Sicherheit leben.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Katja.
Und ich bin Perita.
Und in unserer heutigen Folge soll es um die Bundeswehr und die Wiedereinführung der Wehrpflicht gehen. Wir haben uns so Gedanken gemacht und wir haben schon oft drüber geredet, dass wir eigentlich beide für Frieden sind und beide grundsätzlich pazifistisch eingestellt sind. Und dass das auch lange Jahre in Deutschland so war, also nach dem Ende des Kalten Krieges, war so das Motto, wir sind ja von Freunden umgeben, warum sollen wir aufrüsten? Es war eher so das Motto, wir sollen abrüsten, wir Frieden schaffen. Und
Frieden schaffen ohne Waffen war einer meiner Stickers.
Genau.
An meiner Jacke hatte.
Und das hat sich aber seitdem massiv verändert, seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und seitdem hat sich auch das Sicherheitsgefühl unserer Bevölkerung geändert. Und das merkt man auch so an der neuen Richtlinie der Bundesregierung. Unser neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gemeint, wir müssen Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Und das ja, hebt eigentlich unser aktuelles Problem heraus, dass Deutschland sich nur 2 Tage selber verteidigen könnte. Also Deutschland könnte sich im Ernstfall nur 2 Tage selbst verteidigen. Das liegt zum einen daran, dass wir extremen Materialmangel haben und auch an der Personalstruktur und auch an der mangelnden Infrastruktur. Und das trägt jetzt nicht gerade zu einem guten Sicherheitsgefühl der deutschen Bevölkerung bei.
Und deswegen befassen wir uns heute mal mit dem Thema Bundeswehr und aber auch der Wehrpflicht, weil das wird ja aktuell auch wieder diskutiert, weil aktuell sind wir ja ein Freiwilligenheer. Also die Bundeswehrpflicht wurde ausgesetzt, das heißt, Leute dienen freiwillig bei der Bundeswehr. Und 79% der Bevölkerung halten auch die Bundeswehr für absolut notwendig. Aber eine neue Befragung hat auch ergeben, wenn es zu einem Kriegsfall kommen würde bei uns, wären nur 10% bereit, selber zu den Waffen zu greifen. Also, ne, das ist einfach ein Thema, das das ganze Dilemma beschreibt, in dem wir sind. Also, wir wollen es eigentlich nicht und doch ist es irgendwie notwendig, weil sich sehr häufig jetzt in der Welt Konflikte nicht mehr durch Kooperation oder dass man sich an Regeln hält und einsieht, dass das alles keinen Sinn macht, dass das oft jetzt gar nicht mehr ausreicht, sondern eher sozusagen die Bereitschaft zur Aufrüstung, zur Abschreckung, zur militärischen Überlegenheit dazu führt, dass man nicht angegriffen wird. Und das ist halt das Dilemma, in dem wir stecken. Und egal, ob es uns nicht gefällt oder nicht gefällt, das Thema Bundeswehr und Wehrpflicht sind einfach wichtige Themen. Und auch wenn ich persönlich wirklich für Frieden bin und ähnliches, man muss sich mit dem Thema befassen. Und deswegen wollen wir euch heute sehr neutral darüber aufklären, wer ist eigentlich die Bundeswehr? Und wie ist die Bundeswehr entstanden? Damit möchte ich eigentlich anfangen. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland ja komplett demilitarisiert. Also alles Militärische und militärisch Nutzbare wurde aufgelöst. Es gab eine vollständige Demilitarisierung. Das heißt, wir hatten gar keine eigenen Streitkräfte mehr. Und erst 1951 entstanden so eine paramilitärische Bundespolizei, die aber nur innerdeutsche Grenzen kontrollieren sollte. Und in den 50er Jahren, das war ja dann auch die Zeit des Kalten Krieges, entstand dann auch wieder die Diskussion, ob die Bundesrepublik auch mit eingebunden werden sollte in die Verteidigung des Westens. Und das endete damit, dass es dann am 6. Mai 1955 Deutschland der NATO beitrat. Und dann entstand natürlich die Diskussion, okay, also wenn Deutschland, also die Bundesrepublik Teil der NATO ist, dann muss es ja auch möglich sein, dass sie dann auch wirklich hilft bei der Verteidigung. Das heißt, das Thema Wiederbewaffnung wurde dann auch ein Thema und endete dann damit, dass am 12. November 1955 mit 101 Soldaten die Bundeswehr wieder gegründet worden ist. Ein knappes Jahr später wurde im Juli die Wehrpflicht eingeführt und am 1. April 1957 wurden dann auch die ersten einberufen. Und 1968 wurde auch die Wehrpflicht ins Grundgesetz aufgenommen. Das heißt, dass Männer ab dem 18. Lebensjahr zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden können. Grundsätzlich wurde aber auch das Kriegsverweigerungsrecht mit ins Grundgesetz aufgenommen, dass man aus Gewissensgründen den Kriegsdienst auch verweigern kann dann aber auch zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden, ne? Also dem Zivildienst hieß das damals. Also in meinem Jahrgang, also die Jungs mussten alle nach dem Abitur, wurden eingezogen und die meisten haben das auch gemacht. Und damals dauerte auch der Bundeswehreinsatz 15 Monate. Also es war schon auch echt eine lange, lange Zeit. Und deswegen ist jetzt auch eigentlich wichtig zu verstehen, was ist denn der Auftrag der Bundeswehr?
Ja, also grundsätzlich der Auftrag unserer Bundeswehr ergibt sich durch vier Teilaufgaben. Einmal natürlich die Landesverteidigung und Bündnisverteidigung, also sprich, wenn ein anderes NATO-Mitglied angegriffen werden würde, dann müssten wir Bündnisverteidigung liefern. Dann aber auch solche Aufgaben wie zum Beispiel nationale Krisenvorsorge, also zum Beispiel geht es auch in Richtung Umweltschutz und Heimatschutz. Und dann gibt es noch das internationale Krisenmanagement der Bundeswehr. Also wenn es irgendwelche Konflikte auf der Welt gibt, dann wird die Bundeswehr präventiv dort eingesetzt, um den Frieden dort zu sichern oder aufzubauen. Und dann gibt es noch die internationale Katastrophenhilfe der Bundeswehr. Also da wird die Bundeswehr zum Beispiel bei internationalen Naturkatastrophen eingesetzt.
Und ich glaube, was einfach auch wichtig ist, und das ist auch unter dem Eindruck ne, des Nazi-Regimes entstanden ist, man hat die Bundeswehr zu einer Parlamentsarmee gemacht. Das heißt, die untersteht dem Bundestag, dem Befehl des Bundestages, also den ge gewählten Vertretern des Volkes, um so einfach eine Verankerung auf viele in Entscheidungspositionen zu verteilen und nicht in die Hand von wenigen. Das heißt, der Bundestag hat zum einen die Budgethoheit über die Bundeswehr, also kann also bestimmen, wie viel Geld bekommt die Bundeswehr und für was bekommt sie die. Und auch grundsätzlich ist es so, dass der Bundestag zum Beispiel Auslandseinsätze im Voraus zustimmen muss. Also auch die Regierung kann nicht einfach sagen, was weiß ich, unsere Armee macht jetzt dieses oder jenes, sondern das muss immer erst durch den Bundestag gehen. Das heißt, die Bundesregierung muss einen Antrag an den Bundestag stellen und der beschließt jetzt dafür oder dagegen. Und damit nicht alle Fragen immer im großen Parlament diskutiert werden, gibt es den Verteidigungsausschuss. Der ist auch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ist ja klar, es geht ja auch um militärische Sachen, die sollen ja auch nicht an die Öffentlichkeit geraten. Und der muss das Bundesministerium der Verteidigung beraten, aber auch kontrollieren. Und die wesentlichen Beschlüsse werden in diesem Verteidigungsausschuss getroffen, die dann dem Parlament vorgelegt werden.
Ja, und das ist ja zum einen natürlich sehr gut, dass das durch viele Kontrollmechanismen durchgeht, aber zum anderen wird es oft eben auch kritisiert, weil es eben alles sehr lange dauert, bis man Material beschaffen kann, Ersatzteile beschaffen kann. Also das sind immer so die zwei Seiten der Medaille.
Sagen wir es mal so, der Verteidigungsminister kann nicht einfach shoppen gehen. Also das geht nicht. Also es gibt ganz viele Kontrollmechanismen, die eingebaut worden sind und die natürlich dann Dinge auch manchmal verlangsamen. Aber du hast ja vorhin schon erzählt, dass es Inlandseinsätze geben kann. Vielleicht könnt ihr euch alle noch an Corona erinnern. Also das war zum Beispiel, wo in der Krisenzeit dann Bundeswehrsoldaten zum Beispiel auch in die Erfassung von Corona-Fällen oder in Altenheimen na, mitgeholfen haben. Aber das, was die meisten kennen, ist zum Beispiel Hochwasserkatastrophen na, oder wenn Erdbeben passieren sollte oder einfach ganz krasse Notfälle entstehen wegen Explosionen oder ähnliches, dass da im Bedarfsfall auch die Bundeswehr dazugezogen werden. Also auch das ist im Grundgesetz geregelt. Also die können zivile Organisationen bei Naturkatastrophen oder bei schweren Unglücken unterstützen. Also zum Beispiel, wenn ein Deich bricht, ne, und da eine Katastrophe droht oder es war ein Riesensturm oder bei uns in Passau hatten die auch schon manchmal ihre Einsätze beim Hochwasser.
Und genauso kann es eben auch Einsätze im Ausland geben. Und also das durchläuft wahnsinnige viele Schlaufen und Hürden, bis so ein Einsatz beschlossen wird. Und da wird auch beschlossen, wie viele Soldaten dort eingesetzt werden, wie lange. Und ja, die rechtliche Grundlage wird auch geklärt, immer über die Bundesregierung, über den Bundestag. Und aktuelle Auslandseinsätze mit deutscher Beteiligung finden zurzeit im Roten Meer statt. Da wird die Fregatte Hessen momentan eingesetzt, um Handelsschiffe gegen Angriffe der Houthi-Milizen zu schützen. Aber auch Einsätze finden in Afrika statt, zum Beispiel im Niger, im Südsudan, in der Westsahara. Und dann auch im Libanon, in Jordanien und im Irak und auch im Mittelmeer. Ja, und wie viele Soldaten gibt es eigentlich momentan in Deutschland?
Also aktuell gibt es 171.572, also das ist die aktuellste Zahl, die wir gefunden haben. Und davon sind 9.642 Freiwilligdienstleistende. Also das ist eins der niedrigsten Werte seit 2000. Dann zusätzlich gibt es 15.000 Reservisten. Und man muss grundsätzlich auch sagen, bei den aktuellen Bewerbungen, wer zur Bundeswehr gehen möchte, sind es nur 14% Frauen. Die verschiedenen Bereiche der Bundeswehr, das war mir in der Form eigentlich auch nicht so bewusst, wie viele Bereiche das gibt. Also es gibt einmal die zivilen Bereiche und es gibt einmal die Streitkräfte. Also bei den zivilen Bereichen gehört der militärische Abschirmdienst dazu, der direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Aber natürlich ist es auch ein riesiger Verwaltungsapparat, ne, mit Personal und wie du gesagt hast, der Bereiche, die dann für die Ausrüstung zuständig sind, aber auch für die gesamte Infrastruktur. Dann gibt es die Militärseelsorge, es gibt die Rechtspflege. Das sind so die zivilen Bereiche der Bundeswehr. Aber dann gibt es natürlich den Bereich der Streitkräfte. Da gibt es klar die Einsatzführungskommandos, das Luftfahramt, die Führungsakademie, das Planungsamt. Die sind dann direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt. Und dann gibt es die Teilstreitkräfte. Also ne, das Heer, die Luftwaffe und die Marine. Und das ist auch so etwas, die sind nicht mehr so strikt getrennt wie früher, sondern arbeiten da auch natürlich Hand in Hand. Dann gibt es den Sanitätsdienst, aber auch die Cyberabwehr. Und natürlich können immer Mitarbeiter der Teilstreitkräfte in den zivilen Bereich arbeiten und umgekehrt.
Also ziemlich viele Aufgabenbereiche. Und ich habe auch noch mal eine Zahl gefunden. Es sind ungefähr 20.000 Fachkräfte, Stellen noch unbesetzt. Also momentan fehlen 20.000 Fachkräfte in diesen Stellen. Das verdeutlicht auch so ein bisschen den Personalmangel der Bundeswehr aktuell.
Es ist halt einfach viel, viel schwieriger geworden, junge Menschen dazu zu bewegen, die Bundeswehr als Arbeitgeber zu betrachten. Und ich glaube, dass, wie du am Anfang auch gesagt hast, dass wir einfach viele Jahre die Bundeswehr auch überhaupt nicht so im Blick hatten.
Und auch, ich finde, dadurch, dass die Wehrpflicht eben ausgesetzt wurde, hat man auch oft nicht mehr so den Bezug. Also ich denke mir, wenn früher mindestens eine Person aus seiner Familie Wehrpflicht geleistet hat, dann hat man einfach mehr Bezug auch zu der Bundeswehr. Dann weiß man vielleicht, was die machen, und dann überlegt man sich vielleicht doch mal, ob das nicht doch was für einen wäre.
Ja, das stimmt schon. Und man muss sagen, also weiß ich ja selber auch, ich fand immer auch, oh, man muss auch nicht so viel Geld für Waffen ausgeben, das kann man für was viel Sinnvolleres ausgeben. Und da haben wir jetzt auch mal nachgeschaut, wie ist denn so der Verteidigungsetat? Der ist jetzt in diesem Jahr, also 2024, um 1,83 Milliarden gestiegen auf 51,95 Milliarden Euro. Die sind jetzt im Verteidigungshaushalt und 19,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Das sind natürlich Summen, da bläht es einem das Hirn weg. Ne? Also, na, das ist unfassbar und ich weiß selber, also warum muss man da so viel Geld ausgeben? Und man muss wirklich sagen, ich glaube, das ist auch was, wir haben uns alle sicher gefühlt. Ne? Und wir haben uns auch sicher gefühlt, weil so im Bedarfsfall, ne, wird Amerika uns ja auch verteidigen. Und erst auch einfach jetzt mit Trump, der dann plötzlich davon redet, also wenn er wieder drankommt, dann wird er aus der, ne, wird Amerika aus der NATO austreten. Das heißt, wenn man angegriffen wird, sozusagen fühlt er sich nicht verpflichtet, da irgendjemand zu helfen, der nicht genügend eingezahlt hat.
Und Deutschland hat eben lange nicht das Ziel erfüllt, das Einzahlziel. Also es das heißt ja immer 2% des BIPs, und das haben wir lange nicht erfüllt.
Also das ist sozusagen, war ja auch immer eine Vorgabe. Also wenn du bei der NATO bist, musst du 2% des Bruttoinlandsproduktes auch für deine Verteidigung ausgeben. Und das wurde und wird teilweise von vielen Ländern immer noch nicht erreicht. Jemand wie Trump, der dann sagt, ja, wenn er nicht richtig eingezahlt hat, Pech gehabt. Also und da wird ihr wirklich bewusst, ja, auch einfach, wie viel Sicherheit wir haben konnten. Und ich glaube, dieses Gefühl der Sicherheit ist wirklich vor allem jetzt durch den Angriffskrieg in der Ukraine weg. Und jetzt auch die aktuellen Diskussionen, die in der Ukraine herrschen. Also sozusagen, wir brauchen neue Kräfte für die Verteidigung, also die unser Land verteidigen, das reicht nicht aus. Und, und müssen wir jetzt die Männer, die jetzt, was weiß ich, zum Beispiel in Deutschland leben, wie kriegen wir die wieder zurück oder so? Das sind einfach Debatten, die haben wir jetzt all die Jahre nicht geführt. Die zweite Situation, die hatte ich vor 2 Jahren mal, wo ich ins Grübeln gekommen bin. Und zwar hat da jemand nachgefragt, er möchte gerne ein Praktikum bei uns machen und er fragte dann, ob es ein Problem sei, dass er bei der Bundeswehr sei. Und da war ich dann völlig irritiert, warum das ein Problem sein sollte. Und er sagte, ja, für viele ist es ein Problem. Und da dachte ich mir auch, jemand ja, hat sich dafür entschieden, im Bedarfsfall uns auch zu verteidigen. Und ja, kam mir schon so vor, als ob man sich dafür schämen müsste. Und das fand ich dann auch super traurig. Und deswegen denke ich mir, ist schon auch nochmal sinnvoll zu schauen, okay, Bundeswehr, wer ist das? Das haben wir jetzt gesagt, aber jetzt auch die Frage, wer arbeitet denn da? Und wenn man da arbeiten will, wie ist das dann da eigentlich?
Also bei der Bundeswehr kann man sowohl eine Ausbildung und auch ein Studium machen und eben nicht nur in diesen klassischen Soldatenberufen wie Zivil-, Land-, Luft- oder Seedienst, sondern eben auch zum Beispiel in Technikbereichen, in der IT oder im Sanitätsdienst. Und was eben auch für viele attraktiv ist, dass man viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat und dass man auch wechseln kann zwischen den Diensten. Und genau, man kann auch, ich denke, vier verschiedene Laufbahnen durchlaufen. Also einmal, man fängt mit der Laufbahn der Mannschaft an. Das ist für jegliche Bewerber mit und ohne vorherige Berufsqualifikation. Und dann kann man die Laufbahn der Fachunteroffiziere noch machen. Also da bildet man sich in einem Spezialbereich noch weiter. Dann kann man immer weiter hierarchisch aufsteigen in die Laufbahn der Feldwebel. Also man kann auch dann ausbilden und führen und schließlich die höchste Laufbahn der Offiziere. Da ist man auch Entscheidungsträger für seine Streitkräfte.
Also vielleicht habt ihr das ja auch mitgekriegt. Es gab natürlich auch das Problem in der Bundeswehr, dass da auch einige Soldaten so rechtsradikale Tendenzen an den Tag gelegt haben. Und es gab natürlich auch Diskriminierungen von Schwulen und Lesben. Und also das ist natürlich auch ein Thema, wo man genauer hinschauen kann. Und deswegen fand ich jetzt auch interessant, also es kann auch nicht jeder einfach zur Bundeswehr so, oh, ich werde jetzt hier, ne, spiele gerne ein paar Spiele und dann gehe ich zur Bundeswehr. So einfach geht das auch nicht. Also man muss dann immer ein verpflichtendes Beratungsgespräch mit der Karriereberatung für eine militärische Laufbahn machen. Und man muss auch eine medizinische Eignungsfeststellung machen, also ne, wobei je nachdem, in welchem Bereich du denn eingesetzt wirst, musst du körperlich fitter sein, beziehungsweise brauchst nicht so fit sein. Also was weiß ich, wenn du in der IT-Taskforce bist oder so, glaube ich, muss jetzt nicht so der Ober-Super-Sportler sein. Und dann wird natürlich auch Tests gemacht, aber du musst auch so Gruppensituationsverfahren nennt es. Also das ist jetzt zum Beispiel bei Offizieren und Offizierinnen relevant, die natürlich dann auch in Führungspositionen sind, wo man dann schon auch gucken muss, ob die von der Haltung her und wie sie Menschen begegnen, dann auch geeignet sind. Und du musst eine Ausbildungseignung-Untersuchung machen. Und es gibt natürlich auch noch eine Beratung, was machst du nach deinem Militärdienst? Also welche beruflichen Möglichkeiten stehen dir dann auch nach der Bundeswehr zur Verfügung? Und grundsätzlich ist es jetzt aktuell so, der Wehrdienst ist ja jetzt seit 2011 freiwillig. Und da kannst du selber entscheiden, ob du 7 oder bis zu 23 Monaten den Wehrdienst machst. Auch den Einsatzort, den kannst du frei wählen, ob du eher zur Cyber- und Informationsraum gehst, zur Heer, zur Luftwaffe, zur Marine, zum Sanitätsdienst oder zur Streitkräftebasis. Man kriegt im Wehrdienst auch ein Gehalt. Das schwankt so zwischen 1430 bis 1890 Euro. Alle gehen in die militärische Grundausbildung. Dann gibt es Theorie und Praxis. Und wenn man länger als 12 Monate dabei ist, dann sind auch Auslandseinsätze möglich. Grundsätzlich darf zum Wehrdienst nur wer deutscher Staatsbürger oder Staatsbürgerin ist. Und nach diesem Grundwehrdienst kannst du dich entscheiden, ob du eine Bundeswehrlaufbahn einschlägst oder nicht.
Ja, und zum heutigen Thema haben wir eine Gästin eingeladen.
Nämlich Joanna. Sie ist momentan Hauptgefreite bei der Bundeswehr. Sie hatte bis zum Sommer letzten Jahres in der Bundeswehr ihren freiwilligen Wehrdienst geleistet, unter anderem auch im Presse- und Informationszentrum des Territorialen Führungskommandos in Berlin. Und zurzeit leistet sie erneut Dienst in Form einer Reservedienstleistung bei eben diesem Territorialen Führungskommando. Herzlich willkommen, Joanna.
Vielen Dank.
Ja, auch herzlich willkommen von mir und wir beginnen mit einer kleinen Überraschungsfrage. Als Kind, hast du da Cowboy und Indianer gespielt? Wenn ja, warst du Cowboy oder Indianer?
Tatsächlich nicht, aber wenn ich gespielt hätte, wäre ich auf jeden Fall Indianerin.
Okay, was hast du stattdessen gespielt? Was war so deine Lieblingsbeschäftigung als Kind?
Viel fangen, viel verstecken, einfach sehr viel, die beiden vor allem.
Und dann würde uns interessieren, warum du zur Bundeswehr gegangen bist. Also was war so deine Hauptmotivation dahinter?
Genau, also ich habe tatsächlich schon während meiner Schulzeit überlegt, zur Bundeswehr zu gehen, wenn ich dann mit dem Abitur fertig bin. Habe mich letztendlich für ein ziviles Studium entschieden, einen Bachelor gemacht und dann nach meinem Bachelor entschieden, dann doch zur Bundeswehr zu gehen, eben weil dieses Verlangen, dann doch die Bundeswehr kennenzulernen, immer noch da war. Und ich auch tatsächlich auch nicht direkt nach meinem Studium in die Arbeitswelt gehen wollte, so in die, sage ich mal, in die BWL-Welt. Deswegen habe ich mich dann auch entschieden, was für auch für Deutschland zu tun, Deutschland zurückzugeben und auf jeden Fall auch meine Soft Skills weiterzuentwickeln.
Und was bewegt dich aktuell in deinem Job? Also gibt es irgendwie ein Thema, das dich zurzeit aufregt? Und auch in Bezug auf die aktuelle Wehrpflichtdebatte, was bewegt dich da?
Also ich glaube, aufregen ist eher das falsche Wort. Es ist eher, dass es mich ja bewegt, dass es einfach diese Debatte mit der Wehrpflicht und mit der Bundeswehr generell aktuell immer wieder die Frage kommt, warum ist die Lage so, wie sie ist? Da muss man natürlich dann einfach auch schauen, dass in den letzten Jahrzehnten einfach weniger investiert wurde in die Bundeswehr und deswegen dann dieses Ausmaß dann heute sozusagen alles entstanden ist. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein Problem mit den ganzen Stereotypen, die immer noch in der Gesellschaft sind, aufgrund von Wehrpflicht. Ja, wer soll die überhaupt machen? Warum soll man die machen? Und genau.
Und kannst du uns mal konkret mitnehmen in deinen Alltag? Also wie sieht dein Alltag so konkret aus? Was sind deine Aufgaben?
Also auch in der Zeit meines FWDL, also meiner freiwilligen Wehrdienstleistung, war ich im Kommando hier im Territorialen Führungskommando, da war ich eine Zeit lang bei der Arbeitszeiterfassung. Sprich, dann hatte ich viel Telefonate, E-Mails, die Arbeitszeiterfassung an für sich. Und dann später, als ich hier ins Presse- und Informationszentrum gekommen bin, da war ich im Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit. Sprich, alles, was mit der Öffentlichkeit zu tun hat, verschiedene Events, dann auch Messestände. Giveaways haben wir dann auch veranstaltet. Wir waren dann auch letztes Jahr bei den Invictus Games vertreten, also das Presse- und Informationszentrum des Territorialen Führungskommando war dort. Und genau, das ist einfach die Arbeit sehr viel mit dem zivilen Publikum sehr, sehr vorhanden.
Das hört sich ja nach einem ganz stinknormalen Job an. Also muss man bei der Bundeswehr nicht irgendwie so einen Grundwehrdienst machen oder irgendwas, was dann auch ein bisschen nach Bundeswehr klingt, weil Arbeitszeiterfassung, also das hat, glaube ich, jede Organisation.
Genau, also das ist bei allen freiwilligen Wehrdienstleistenden und auch alle, die neu in die Bundeswehr einsteigen, ist erstmal eine dreimonatige Grundausbildung, die allgemeine Grundausbildung und da lernt man dann alle allgemeinen Fähigkeiten, also Schießen, Sanitätsausbildung, allgemein ein bisschen mit Recht, verschiedene Paragraphen und einfach alles, was, sage ich mal, in den ersten 3 Monaten vermittelt werden kann, wird da auch vermittelt.
Bewegt dich sonst noch was momentan in Bezug auf deinen Job? Also, wenn man die Wehrpflichtdebatte jetzt mal außen vor lässt.
Genau, also ich glaube, das ist, wie ich ja schon erwähnt habe, einfach dieses allgemeine Stereotyp von der Bundeswehr. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich kann jetzt nur von mir aus reden, wenn ich jetzt auch in meinem zivilen Umfeld erzähle, jetzt auch in meinem Masterstudium, dass ich vorher bei der Bundeswehr war, kommt dann immer entweder ein verwunderter Blick oder eben die Frage, warum denn? Und dann wirklich, warum machst du das? Warum warst du da überhaupt? Und am Anfang muss ich sagen, war ich selber auch ein bisschen ja, perplex, also wusste ich auch gar nicht, was ich antworten soll, aber mittlerweile antworte ich dann immer, warum nicht? Also die Frage ist, warum sollte man nicht zur Bundeswehr gehen? Und ich glaube, das ist einfach mit diesen Stereotypen, wie gesagt, dass man einfach, dass die Bundeswehr ein gewisses Image hat in der Gesellschaft, leider, vor allem auch von Leuten, die einfach auch keinen Bezug dazu haben. Also nicht jeder hat ja ein Familienmitglied, das bei der Bundeswehr ist oder gewesen ist. Und deswegen ist es dann einfach, ja, das ist einfach ein gewisses Tabu, dass man das einfach damit verbunden hat. Und vor allem als Frau auch vor allem ist es dann die Frage, ja, warum geht eine Frau überhaupt zur Bundeswehr? Warum nicht woanders?
Dann würde ich jetzt mal dir auch die Möglichkeit geben, unseren Hörerinnen und Hörern da draußen einfach auch eine Botschaft mitzugeben oder was ins Hirn zu tackern, wie wir immer sagen, dass diese Stereotypen vielleicht auch aufbrechen kann. Also was wäre deine Botschaft, deine ganz persönliche an die Menschen da draußen?
Ja, also meine Botschaft konkret jetzt auch an junge Frauen würde ich die jetzt richten. Traut euch einfach, probiert es aus, geht zur Bundeswehr. Es ist nicht alles so, wie man es gehört hat. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, dass man auch weitermachen kann, wenn man zum Beispiel nur den Freiwilligenwehrdienst gemacht hat. Und auch wenn man dann eben nur diese paar Monate gemacht hat, kann man sehr viel auch dazulernen. Also sehr viel, wie gesagt, Soft Skills einfach fürs Leben, die man dann einfach mitnimmt. Und darüber hinaus natürlich auch die Kameradschaft, die auch sehr bekannt ist und von der jeder auch spricht. Die ist auch eindeutig dabei. Wenn man eben klar pazifistisch ist, kein Krieg spielen, aber das ist ja, die Bundeswehr ist ja viel mehr als nur das. Es geht ja wirklich in erster Linie um Verteidigung. Es geht darum, dass man nicht jetzt selber der Aggressor ist, sondern einfach das Land verteidigt, das man liebt. Und die natürlich auch das Umfeld, die Familie, die Freunde, alles drumherum. Und deswegen, also das finde ich auch sehr gut, dass ihr auch dieses Thema jetzt für euren Podcast gewählt habt, weil das ist halt auch wichtig, dass man das der Gesellschaft ein bisschen mehr, ja, beibringt, sage ich mal.
Okay. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich dafür bereit erklärt hast.
Dankeschön. Danke.
Dann wären wir auch schon bei unserer monatlichen Podcast-Challenge, beziehungsweise bei unseren drei Challenges. Und zwar ist die erste Challenge: Informiere dich doch einmal, wie so der Alltag einer jungen Kadettin oder eines jungen Kadetten aussieht. Also da gibt es zahlreiche Videos auf YouTube und da kann man sich mal ein Bild davon machen, wie eigentlich so der Alltag davon aussieht.
Die zweite Challenge wäre, frag mal in deinem Familienkreis oder in deinem Bekanntenkreis rum, ob jemand den Wehrdienst gemacht hat oder auch bei der Bundeswehr im Einsatz war. Und frag mal nach, was die da so erlebt haben. Also, dass du aus erster Hand erfährst, wie das ist.
Und die dritte Challenge wäre, dass du dir vorstellst, dass Deutschland angegriffen werden würde und dir mal rein fiktiv zu überlegen, in welchen Situationen könnte ich mir vorstellen zu kämpfen. Also, dass man sich selber überlegt, was spricht dafür, was spricht dagegen, was würde mich motivieren, mein Land zu verteidigen.
Ja, was möchte ich euch ins Hirn tackern? Vielleicht eine ähnliche Reflexion, wie ich es gemacht habe. Also, ich bin für Frieden, ich bin gegen Waffen, ich finde es ganz furchtbar, dass Geld für Waffen ausgegeben wird, ich bin gegen Waffentransporte. Und gleichzeitig will ich in Sicherheit leben und will im Notfall auch verteidigt werden. Und also das hat mich zum Nachdenken gebracht, dass man da Dinge manchmal vielleicht auch für selbstverständlich nimmt und dass es viel zu leicht ist, gegen etwas zu sein, wenn es Menschen gibt, die auch eine Motivation haben, wie die Bundeswehrsoldatin, die wir interviewt haben, die gesagt haben, ich möchte mein Land verteidigen können. Und das ist doch eigentlich auch eine positive Motivation. Also ich glaube, dass man viel reflektierter sein muss.
Meine Botschaft geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar ist meine Botschaft, dass ich mir selber für mich vorgenommen habe, einfach mehr Respekt und mehr Anerkennung denen zu zollen, die das schon machen. Also ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich weiß, es gibt Soldaten, die sich dafür einsetzen und die auch ihr Leben einsetzen würden, unser Land zu verteidigen. Und dafür bin ich schon dankbar. Und dann schickt uns gerne auch euer Feedback zu unseren Botschaften oder zu unseren Challenges und schickt sie uns gerne per Instagram oder per Facebook oder per Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Und wenn ihr noch weiter und tiefgehender in das Thema einsteigen wollt, dann haben wir euch alle Quellen des heutigen Podcasts verlinkt und ihr findet sie auch auf unserer Webseite www.futter-für-hirn.de.
Genau. Und danke an der Stelle an Julia, die diesen Monat die Recherche gemacht hat.
Ja, vielen Dank. Und dann freuen wir uns, wenn ihr euch auch nächstes Monat wieder für unseren Podcast Zeit nehmt, denn da wird es um die Folge, um das Thema toxische Beziehungen gehen.
Okay, und damit sind wir auch wieder am Ende unserer Folge und es bleibt uns nichts anderes zu sagen.
Tschüss!
Und bleibt wach.